Ja, eigentlich hat Samuel schon den Text vorgelesen, den wir heute Morgen betrachten möchten. Ich lese dann einfach die Kurzfassung nochmal. Matthäus 27, Vers 46 und 50. Und da heißt es: Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es im Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Soweit das Wort, lasst uns das da nochmal darum beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus, du hast das Werk vollendet, das Erlösungswerk. Du hast die Leiden überstanden und doch überwunden. Und Herr, wir möchten lernen von dem, was du getan hast. Wir möchten lernen von dir, dem Herr aller Herren und König aller Könige, der wiederkommen wird, um sein Volk heimzunehmen. Und so segne jetzt auch dieses Wort, lass uns verstehen, was du mit dem allem sagen willst. Und dir sei Dank und Preis dafür. Amen. Heute Morgen, Karfreitag ist eigentlich der geeignete Tag, um über das Thema Tod nachzudenken. Der Tag, an dem der Sohn Gottes am Kreuz starb. Es stellt sich die Frage für uns nach dem Umgang mit unserem eigenen Tod. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 steht Folgendes: So konnte er, Jesus, durch seinen Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Und die Elberfelder Übersetzung drückt das so aus: Und um alle die, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also hier sagt die Bibel, dass der Mensch durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch, und das wirkt wie eine Knechtschaft, ja. Sobald der Mensch verstehen kann, was Sterben bedeutet, auch schon im Kindesalter, im Jugendalter, steht immer wieder, auch wenn wir dem Tod begegnen, ob das Tiere sind oder Menschen, steht immer wieder dieses Thema Tod und die Furcht vor diesem Ereignis, das ja noch keiner von uns durchlebt hat, das auch ein Stück befremdlich ist für uns, das steht uns vor Augen. Und das benutzt der Teufel, um uns damit Furcht einzuflößen. Und ich möchte einmal über eine Situation berichten, wo ein Kind die Diagnose Krebs bekommen hat und wie sich das entwickelt hat. Ein Beispiel: Bei Peter wurde im Alter von 2 Jahren während einer Routineoperation ein bösartiger Tumor hinter dem Innenohr entdeckt. In folgenden 1,5 Jahren sind von Erfolgen und Rückschlägen geprägt. Der zahlreiche Untersuchungen, Chemotherapien, Bestrahlungen und Operationen über sich ergehen lassen muss. Aber auch für die Eltern und Geschwister gläubige Christen bedeutet diese Zeit eine enorme Prüfung und Herausforderung. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte kann der Krebs nicht beseitigt werden und streut zuletzt ins Stammhirn. wird damit inoperabel und eine Weiterbehandlung ist aussichtslos. Am 22. April stirbt Peter ohne Schmerzen im Alter von nur 4 Jahren. Die Eltern schreiben über ihre Erfahrungen, wie sie von der Anklage im ersten Moment des Schocks: Gott, warum lässt du uns das erleben? Zu einem tieferen Vertrauen Gott gegenüber gelangen, durch das sie immer mehr Kraft bekommen, die schwere Situation zu ertragen. Auch dazu, ihr Kind schließlich loszulassen, befähigt sie der Glaube an den Gott der Bibel, der alle Schmerzen kennt und Gebete der Not und Verzweiflung hört. Die Eltern beten zuletzt um Kraft für das, was wir erleben, also sie beten: Gib uns Kraft für das, was wir erleben sollen, egal ob wir Peter behalten dürfen oder ob wir ihn loslassen müssen. Im Rückblick bezeugen sie, dass sie in dem Moment loslassen konnten, als sie sich im Willen Gottes gefügt und aufgehört hatten, Gott Vorschriften zu machen. Der Glaube zu Gott hilft, im Leid nicht zu verzweifeln. Der Tod, oder Christen wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Zusammenfassend könnte man sagen: Wie sieht der Weg von der ersten schrecklichen Nachricht, oder so sieht der Weg, so könnte der Weg von der ersten schrecklichen Nachricht über den Kampf um Heilung bis zum Loslassen und sich in Gottes Willen zu ergeben aussehen. So könnte der aussehen. Und wie viele, bestimmt hunderte, tausende von Menschen in Deutschland erleben solche Situationen in den tausenden von Krankenhäusern, die in diesem Land existieren. Golgatha, der Tod Jesu am Kreuz. Und die Stelle, die wir gelesen haben, die berichtet über bei all den vielen vorher schon berichteten Handlungen, die Jesus Schmerz zugefügt haben, über einen bestimmten Schmerz, nämlich den schlimmsten Schmerz für Jesus wahrscheinlich, nämlich der Trennung Jesu von seinem Vater. Es heißt: Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, warum hast du mich verlassen? Diese Worte kennzeichnen irgendwie den Höhepunkt des Leidens Jesu. Sicher waren die körperlichen Leiden auch sehr schlimm. Aber diese Trennung vom Vater, das ist nicht nur ein nicht, sich nicht sehen, sondern dieser Ausruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen, zeigt, dass Christus die Trennung von Gott erlebte, die alle Menschen als Folge der Sünde bevorstand. Also Jesus musste praktisch einen Zustand spüren und fühlen und erfahren, wie es ist, wenn ein Mensch von Gott ewig getrennt ist. Und das ist bestimmt kaum nachvollziehbar, kaum irgendwie für uns Menschen verständlich. Obwohl Jesus nie gesündigt hatte. Obwohl er nie gesündigt hatte, hat Gott ihn für uns zur Sünde gemacht, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Dort heißt es: Den, also Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung zu ihm oder mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Eigentlich können wir nur vor Gott bestehen, weil Gott uns diese Gerechtigkeit schenkt. Wir können es uns nicht erarbeiten, wir können vor Gott nicht glänzen und auftrumpfen. Wir haben keine Trümpfe in der Hand, sondern wir sind allein auf Jesus angewiesen, der für uns stellvertretend den Tod erlebt hat und diese Trennung von seinem Vater durchleben musste. Ein kurzer Ausblick auf die Situation nach der Auferstehung sieht folgendermaßen aus. Jesus sagt als der Moment der Himmelfahrt gekommen ist: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Jesus sagt, ich, natürlich auch der Heilige Geist, der am Pfingsten kommen würde, in anderen Worten, der dreieinige Gott, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer an Jesus glaubt, muss keine Trennung von Gott mehr erleben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Hat er Martha gefragt. Wir werden, wenn wir uns bekehrt haben, werden wir ewig mit Gott in Verbindung sein, über den Tod hinaus. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Gemeinschaft. Die Verbindung zwischen Jesus und dem Vater war ganz eng. Als er seine Jünger erwählte, betete Jesus um Führung und Leitung. In seiner 40-tägigen Fastenzeit war ihm der Vater nahe. Sogar bei seiner Zeugung, heißt es, der Heilige Geist überschattete Maria. Gott war bei seiner Zeugung dabei. Psalm 23 sagt uns David: Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du lässt mich im Stich. Nein, es steht dort, denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist das Versprechen Gottes. Gott ist mit uns. Gott ist immer mit uns. Gott ist alle Zeit mit uns. Und das ist ein großer Segen für uns. Ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht, brauche mich nicht zu fürchten, auch wenn jetzt Momente kommen, die ich noch nie erlebt habe, die für mich neu sind, aber weil du bei mir bist, weil Gott bei mir ist, deshalb ist es machbar, ist es erträglich, ist es gut. Ich fürchte kein Unheil. Ich möchte eine zweite Geschichte euch berichten. Und zwar, so wie bei Jesus die Kreuzigung und bei dieser Kreuzigung, bei seiner Passion, bei seinem Leidensweg, der Vater diesen Moment zugelassen hat, dass er sich wahrscheinlich nicht allzu lange, aber kurzfristig von Jesus distanziert hat, um der Sünde willen. Weil Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Es heißt ja, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Und deshalb konnte der Vater für diesen Zeitraum, wo die Sünde auf ihm lag, keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wahrscheinlich hat der Vater dann am Ende, wo er am Kreuz hing, wo sich das ganze Wetter verändert hat, Finsternis kam ins Land, wo die Natur gebebt und getobt hat, wo die Mächte und Kräfte in der unsichtbaren Welt getobt haben, da war die ganze Sündenlast auf seinen Schultern. Und er schreit Jesus, Eli, Eli, Lama, Sabatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Jetzt mit diesem körperlichen Schmerz und jetzt noch dieser psychisch-seelische Schmerz der Trennung. Das war der Gipfel des Leidens. Und Geschwister, das ist auch für uns schwierig. Wenn jemand an ein Sterbebett kommt, dann ist es das Einzige, was wir tun können, hingehen und Gemeinschaft haben und diese Person begleiten, indem wir einfach Anteil nehmen. Und wenn das einem Menschen versagt ist, das ist schon bitter. Und ich möchte kurz über diesen menschlichen Trennungsschmerz, nicht wie ihn Jesus erlebt hat, aber auch wir Menschen werden im Laufe unseres Lebens oder haben solche Trennungsschmerzen erlebt. Das Ende einer großen Liebe, und zwar hat es diese Frau von Walter Lauster geschrieben, die Bobby Lauster, über den Tod ihres Mannes. Sie sagt, der Tod ist ein Zerstörer, der Tod ist ein Räuber, ein Beender von Leben, ein Killer von Träumen. Er hat ein schreckliches Gesicht, ich habe das hässliche Gesicht des Todes gesehen. Ich habe gesehen, wie eine Fledermausmutter tot in einer Falle lag und mehrere ihrer Mäusebabys tot neben ihr lagen. Ich habe das unschöne Gesicht des Todes gesehen, als ich sah, wie ein sehr schöner Vogel auf und ab flatterte und nach seinem Kameraden suchte, der von einem Auto überfahren worden war. Der Vogel flog hin und her und versuchte, den überfahrenen Partner zu erwecken. Aber er rührte sich nicht oder nicht mehr. Ich sah das schreckliche und unschöne Gesicht, als der Tod das strahlende Licht in den Augen meines Mannes auslöschte. Ich sah das unschöne Gesicht des Todes, als er seinen letzten Atemzug tat. Um 2.30 Uhr nachmittags am 10. Mai 2000. Verlor Walter Lauster die Kampfrunde gegen den Tod, seinen letzten Feind. Und dann fügt sie ein Gedicht, ein gedichtmäßigen Satz dazu. Wache auf, meine Liebe, wache auf, meine Liebe. Der Tod kann dich nicht länger halten. Das ist der Wunsch der Lebendigen, der Hinterbliebenen, dass wir wieder vereint werden, dass wir wieder beieinander sind. Wir haben einen Wunsch nach Gemeinschaft. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Wir sind zur Gemeinschaft, für untereinander, aber auch für Gott geschaffen. Nicht zur Trennung. Mein dritter Punkt ist der Sieg über den Tod. Paulus schreibt darüber. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 und das hören wir öfters auch bei Beerdigungen. Verschlungen ist der Tod, das ist wie so ein Gedicht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Ursache des Todes ist die Sünde. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Der Stachel des Todes ist wie ein Dorn, der in das Fleisch des menschlichen Körpers eindringt und mit dem Eindringen des Stachels gleichzeitig tödliches Gift in den Körper eindringt. Ich denke zum Beispiel an einen Bienenstich. Die Biene fühlt sich bedroht, fährt ihren Stachel aus und sticht. Manche erleben diesen Stich als einen brennenden Schmerz. Und bei denen, die nicht immun sind, fängt die Stelle an, aufzuschwellen, aufzuquellen. Bei manchen sehr stark, bei manchen weniger. So, genauso wie der Biss einer giftigen Schlange. Der Teufel wird ja auch symbolhaft dargestellt als Schlange. Der Biss einer giftigen Schlange. Ihre spitzen Zähne wirken wie ein Stachel, durch den das Gift in den Körper des Menschen gelangt. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Was für eine Kraft hat diese Sünde, dieses Gift der Sünde? Das Gift entfaltet seine lähmende, tödliche Wirkung. So ist das Gift der Sünde. Es lähmt den Menschen, um dem Gesetz Gehorsam zu leisten. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, wir haben oft nicht die Kraft, das Gesetz zu füllen. So, das Sündengift lähmt und macht unfähig, das Gesetz zu halten. Es raubt die Kraft, das, was Gott wünscht, zu tun. Das ist die Folge dieser Sünde. Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Mit dem Gesetz hält die Sünde uns vor. Du bist ein Versager. Du tust nicht, was Gott will. Du brauchst gar nicht mehr vor Gottes Thron kommen. Weil, wenn Gott menschlich denken würde, würde Gott vielleicht sagen, hey, ich habe dir so viel mal Gelegenheit gegeben, noch mal eine dritte und eine x-te Chance, dass du es gut machst. Du hast wieder versagt, jetzt ist gut. Aber das tut Gott nicht. Jesus sagt, als er gefragt wird, wie oft müssen wir einander vergeben? Dann sagt einer 70 mal 7. Also jemand sagt 7 mal und Jesus sagt 70 mal 7, also immer. Gott, das, was Jesus predigt, tut er natürlich auch selber. Er vergibt. Aber wir sollten nicht leichtfertig diese Vergebung als selbstverständlich nehmen. Das Wertvollste, was wir haben, ist die Gemeinschaft. Die Offenbarung sagt uns, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott will bei uns wohnen. Die Stiftshütte wurde inmitten des Lagers in der Wüste aufgestellt. Und die 12 Stämme drumherum. Der Tempel war in Jerusalem, im Zentrum des Volkes, in der Hauptstadt. Gott war im Zentrum des Tempels, im Allerheiligsten, in der Bundeslade. Dort war sein Wohnort. Natürlich kann Gott nicht eingesperrt werden in einen Holzkasten, der mit Gold überzogen ist. David oder, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, David oder Salomo. Die ganze Welt, du bist überall, die ganze Welt kann dich nicht fassen. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Tod, das ist das Werkzeug des Teufels, um uns Furcht zu machen, um Trennung zu verursachen. Die Sünde wirkt Trennung. Der Tod ist aber der letzte Feind, der hinweggetan wird. Gott wird diesen Schaden der Sünde wieder gut machen. Das, was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, was alles kaputt gegangen ist, die ganzen Beschädigungen im Menschen, unsere Gottferne, die entstanden ist und all die Kriege, all das Gegeneinander, all die, den Schaden, den die Sünde angerichtet hat. Streit, Hass, Zorn, Neid, Eifersucht, auch Sturheit, Dickschädelei, die ganzen Sündenkataloge, das hat die Sünde angerichtet. Aber auch Erkenntnismangel. Wir verstehen oft Dinge nicht, weil wir nur einen bestimmten Erfahrungsschatz haben, weil wir nicht so sehen, wie Gott sieht. Er sieht Vergangenheit und Zukunft gleicherweise. Er ist allmächtig, das können wir ja gar nicht. So, der Tod ist der letzte Feind, der hinweggetan wird. 1. Korinther 15, 24 heißt es, dann, wenn er, Jesus, allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Und die Elberfelder Übersetzung schreibt, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und wie wird er weggetan? Offenbarung 20, 14. Und der Tod und der Hades, das ist der Aufenthaltsort der Toten, wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Also der Feuersee ist der Ort, wo alles, was alle gottlosen Menschen, alle, die ohne Gott gelebt haben, die keine Beziehung zu Gott hatten, der Teufel, alle Dämonen, alle bösen Engel, alles, was den Schaden der Sünde angerichtet hat, das kommt alles in den Feuersee. Auch der Tod und das Totenreich. Und dann gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde. So, Gott hat eine Lösung für das Problem der Sünde und für das Problem der Trennung, der Spaltung, des Zwietrachts, der Unversöhnlichkeiten, all diese Dinge, die in den Sündenkatalogen stehen. Er wird das alles beseitigen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Das ist der Siegesruf. Das ist der Siegesruf. Das wird eines Tages sein. Tod, du kommst in den Feuersee. Und dann wird das, was die Sünde und die Macht des Bösen angerichtet hat, für ewig weg sein, vergessen sein. Wir werden in Ewigkeit beim Herrn sein. Das ist unsere Zukunft. Das hilft uns auch, die schweren Tage in dieser Welt zu überwinden. Diese Hoffnung, dass Gott das letzte Wort spricht. Der Tod ist nicht das Letzte. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast, dass du Mensch geworden bist, wie wir, doch ohne Sünde. Du hast dein Leben gegeben, du hast die Anfeindungen, die Verachtung, ja, die Dornenkrönung, die Geißelung, auch den Schwächeanfall auf der Via Dolorosa, als du das Kreuz tragen solltest, bis an die Grenzen des Machbaren, wurdest du geplagt und gequält. und ans Kreuz. Und du hast nicht gejammert und hast nicht geklagt. Aber als der Vater sich von dir distanziert hat, weil auf dich, auf deine Schultern die Sündenlast dieser Welt gelegt wurde, dort hat dieser Trennungsschmerz dir so wehgetan, dass du geschrien hast: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Herr, wir beten für eine zerstrittene, eine im Krieg befindliche Welt, wo Tod und Leid verursacht wird durch menschlichen Stolz und Machtgier. Herr, du siehst diese Nöte, du siehst die Probleme, die in dieser Welt sind. Und Herr, unsere einzigste Hoffnung ist, wohin sollten wir gehen mit unserem Schmerz, mit der Not, mit dem Hilfeschrei? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Herr, du bist die Hoffnung für eine in Ungerechtigkeit abgerutschte, in die Lieblosigkeit abgerutschte Welt. Die Liebe wird in vielen erkalten, weil die Ungerechtigkeit zunimmt, hast du vorausgesagt. Aber du bist die Hoffnung. Du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, dein Wort gilt. Es wird in Erfüllung gehen. Und das ist unsere Hoffnung. Und dafür danken wir heute. Amen. Wer möchte noch ein Gebet sprechen?